Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, sagt euch Hans-Jürgen Bartsch. Seid ihr auch so herzlich willkommen an eurem Arbeitsplatz, in eurem Job? Vielleicht, das ist natürlich zu wünschen, könnt ihr jetzt laut Ja schreien, das ist oder wäre schön. Vielleicht aber auch nicht. Egal, ob wenn nicht oder auch wenn doch. Was ist wenn? Die KI schlägt zu, die künstliche Intelligenz. Nimmt die euch den Job weg, wie die Schweißroboter dem Schweißer, die Putzmaschine der Reinigungskraft, die E-Paper-Ausgabe dem Zeitungszusteller?
Es dominiert das Bild einer sehr eigenständigen, sehr allmächtigen KI. Was bedeutet KI in der Arbeitswelt? Wie wird sie genutzt? Welche Folgen wird sie haben für Beschäftigung und Gestaltung von Arbeit? Elon Musk hat auch hier behauptet, sie wird uns alle unsere Jobs wegnehmen. Die Interpretation, das Sinnmachen aus den Ergebnissen wird, glaube ich, daher aus meiner Sicht weiterhin ganz wichtig, ganz menschliche Aufgabe bleiben. Es wird aber eine Ernüchterung über das Potenzial der KI geben.
Professor Dr. Martin Chetwinski beobachtet ganz genau, welche Berufe schon weggefallen sind oder noch wegfallen werden, aber auch welche neuen entstehen. Chetwinski ist Direktor am Weizenbaum-Institut in Berlin und hat zu seinem Thema vorgetragen: Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt.
Es ist ja gar nicht so leicht, finde ich, Vorträge über KI zu halten, weil die Debatte weit polarisiert ist. Wir haben Positionen wie von Elon Musk in seiner unnachahmlichen Bescheidenheit und Nüchternheit. A digital God is already here. Wir haben eine Reihe solcher Positionen, die eine sehr wirkungsmächtige KI beschreiben. Wir haben durchaus auch andere. Ich habe hier den OpenAI-CEO Sam Altman zitiert, die ja ChatGPT herstellen. Der warnt, das, was wir hier haben, ist noch bei weitem nicht die Superintelligenz. Dennoch hat die Diskussion eine enorme Spannbreite. Und der Begriff KI weckt auch enorm viel Assoziation. Wir haben ja, gut, in der Geschichte sicherlich gibt es vielleicht auch hier einige, die sich sogar noch besser auskennen. Das Thema der menschlichen Schöpfung von Intelligenz ist ja ganz alt, mit vielen Geschichten, Filmen vom Terminator über Odyssee 2001. Jedes Jahr kommen Filme auf den Markt, die die Perspektive einer fast menschlichen KI aufwerfen. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen The Creator gesehen haben, wo die KI selber eine emotionsfähige KI entwirft. Oder Ich bin dein Mensch, quasi ein deutscher Film über die Beziehung zu einem humanoiden Roboter. Das Thema weckt enorm viele Assoziationen und es dominiert das Bild einer sehr eigenständigen, sehr allmächtigen KI. Ich werde versuchen, einen etwas realistischeren Blick auf dieses Thema KI und Gesellschaft zu werfen. Als Arbeitssoziologe befasse ich mich, Sie werden es sehen, oftmals mit sehr nüchternen Formen der Anwendung von KI. Nicht ganz so leidenschaftlich wie in einer Beziehung, nicht immer so schöpferisch. Ich werde natürlich damit einen kleinen Ausschnitt fokussieren und kurz betonen, dass die KI, die Anwendungsbereiche der KI, die wir erforschen, sehr weit sind. Auch weit über das hinausgehen, was Sie auch kennenlernen. An unserem Institut spielt der Einsatz von KI in der Öffentlichkeit, in den Medien eine sehr große Rolle. Wir haben ja bereits jetzt in etlichen Bereichen, auch im Journalismus, durchaus auch automatische Formen der Erzeugung von Nachrichten, aber auch eben der Manipulation von Bildern und Texten. Und Sie merken ja selber ja auch im Wahlkampf, im amerikanischen Wahlkampf, dass mittlerweile auch echte Akteure, Menschen wie Trump, wie Elon Musk, manipulierte, mit KI manipulierte Videos online stellen. Das heißt, diese Perspektive auf KI werde ich hier nicht thematisieren, die ist aber sehr wichtig. Wir haben auch eine lange Diskussion, ich werde einen kleinen Ausschnitt fokussieren, der Krieg gegen die Ukraine über Einsatz von KI im Sicherheits- und Militärbereich, eine sehr kontroverse Diskussion. Autonome Drohnensysteme sind großes Thema, aber im Sicherheitsbereich auch Technologien wie Gesichtserkennung. Auch dieses Thema werde ich nicht wirklich vertiefen, sondern mich wirklich konzentrieren auf Fragen, was bedeutet KI in der Arbeitswelt, wie wird sie genutzt, welche Folgen wird sie haben für Beschäftigung und Gestaltung von Arbeit. Auch hier will ich nur kurz erwähnen, haben wir eine große Bandbreite von Anwendungen und Formen dieser Technologie. wir haben Systeme, da werde ich drüber zu sprechen kommen, die bei der Rekrutierung helfen, die die Produktion steuern. Wir haben immer stärker tatsächlich die Verbreitung von Chatbots in Unternehmen zur Informationsbeschaffung, zur Texterstellung, gerade mit ChatGPT und viele mehr. Ich werde ein paar Beispiele geben, damit das für Sie, vielleicht kennen Sie auch selber welche, fassbar wird, womit wir uns da befassen und deren Folgen diskutieren. Ich werde zuallererst kurz ein bisschen Zeit nehmen, um zu sagen, was ich selber unter KI verstehe. Auch wenn die Definition wirklich nicht leicht ist. Ich glaube, das ist aber schon sinnvoll, weil mein Verständnis von KI auch meine Einschätzung über die Potenziale und die Zukunft dieser Technologie in der Arbeitswelt Einfluss nimmt, auf diese Einschätzung Einfluss nimmt. Ich werde dann im zweiten Schritt diskutieren, wo wir überhaupt stehen, was finden wir in der Arbeitswelt. Ich werde dabei so ein bisschen die Einschätzung in Frage stellen, dass wir jetzt schon kurz vor der Machtübernahme der KI in den Betrieben stehen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Oftmals ist die Realität relativ nüchtern. Wir sind viel in Betrieben unterwegs. Wenn ich danach frage, dann fängt die Grübelei, ja, ich weiß es nicht. Haben wir was nicht? Viele Betriebe sehen das Thema auch mit Zurückhaltung, weil dieser Begriff so überkomplex, so schwierig scheint. Ich werde dann eben im dritten Schritt mich der Frage zuwenden, was wir erwarten können im Hinblick erstens auf Automatisierung. Die Erwartung, dass KI im großen Maßstab menschliche Arbeitskraft überflüssig machen wird. Elon Musk hat auch hier behauptet, sie wird uns alle unsere Jobs wegnehmen. Ich werde dabei, ich hoffe, Sie erlauben mir auch diesen Ausflug, ein bisschen in die Geschichte der Automatisierungsdebatten schauen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die jetzt nicht erst heute Technik erfunden hat, sondern wir haben eine ganz lange Geschichte von Automatisierungswellen in der Arbeitswelt, ganz viel Erfahrung mit Automatisierung. Und ich glaube, wir müssen auf die Technologie nicht in der gleichen Art und Weise schauen wie die Luddites, die am Anfang der industriellen Revolution, die Weber, die bedroht waren von den automatischen Webstühlen oder mechanischen Webstühlen und diese Webstühle zerstören wollten. Ich glaube, da können wir noch mit mehr Erfahrung drauf blicken. Ich werde dann die Frage der Handlungsfähigkeit, die mir beinahe ein bisschen wichtiger scheint, die Frage der Handlungsfähigkeit des Menschen im Umgang mit solchen autonomen Technologien diskutieren, der Autonomie und dann zum Schluss aus meiner Sicht einen kurzen Blick in die nahe Zukunft werfen, auch einen eher nüchternen, der Frage, wo stehen wir eigentlich in Deutschland dabei, was für Schwierigkeiten sehen wir bei der Entwicklung dieser Technologien und welche Schwierigkeiten werden in nächster Zeit eben da auch überwunden werden müssen. Ich will ganz kurz, habe ich angekündigt, mit der Frage, was ich unter KI verstehe, anfangen. Diesen Begriff, der meines Erachtens etwas unglücklich ist. Und zumindest lese ich auch eine Reihe von KI-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so, dass dieser Begriff nicht immer sehr nützlich ist. Vor allem wegen der Vielschichtigkeit des Intelligenzbegriffs. Es gibt in der Forschung nach meiner Kenntnis sehr unterschiedliche Verständnisse, Definitionen von Intelligenz. Wir haben psychologisches Verständnis, was darunter eine komplexe Fähigkeit versteht, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen. Also die Fähigkeit, Zwecke zu setzen, eine Situation rational zu analysieren, ein Verständnis der Situation zu entwickeln, einsichtig zu verstehen und eben Handlungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Das ist sehr anspruchsvoll. Es gibt aber durchaus auch weniger anspruchsvolle Verständnisse von Intelligenz, die diese mit Problemlösungsfähigkeit in eins setzen, in etwa. Und Problemlösungsfähigkeit ist nun weit weniger anspruchsvoll als einsichtige, vernünftige Analyse einer Situation. Wir haben Einzeller, die in Experimenten ihren Weg zur Nahrung durch ein Labyrinth finden, also das Problem ziemlich gut lösen können. Wir würden da wahrscheinlich aber den Einzellern kein einsichtiges Verständnis ihrer Situation zuschreiben. Wir haben Ameisen, die innerhalb kurzer Zeit zu einer Futterquelle finden, wobei jede Ameise so ein bisschen erratisch zufällig läuft, dann aber auf ihrem Weg eine Pheromonspur hinterlässt und die Ameisen der frischesten folgen. Und die frischeste ist dann die kürzeste, sodass nach einiger Zeit alle Ameisen den kürzesten Weg folgen. Trotzdem hat weder die einzelne Ameise, noch könnten wir sagen der Ameisenschwarm, eine vernünftige Einsicht in die Problemsituation, sondern es existiert ein Problemlösungsmechanismus, der sehr wirkungsvoll ist. Und auch, es werden zum Beispiel Roboterschwärme zur Suche von kürzesten Wegen auf die Weise programmiert. Denen würden wir auch keine vernünftige Einsicht zuschreiben. Sie lösen Probleme aber sehr sehr effizient. Was ich hier mit diesem kleinen Abstecher betonen will, die Diskussionen über künstliche Intelligenz speisen sich manchmal aus dieser Ambivalenz des Begriffs der Intelligenz. Sie wecken Assoziationen einer menschlichen Intelligenz, einer vernünftigen Einsicht, auch wenn es sich oftmals um Problemlösungssysteme handelt. Um verschiedene Mechanismen, Algorithmen, Verfahren der Problemlösung, die ganz anders als menschliche Intelligenz funktionieren. Und ich frage mich manchmal, ob wir heute in der gleichen Art und Weise diskutieren würden, wenn zum Beispiel 56 die Kolleginnen und Kollegen nicht den Begriff der künstlichen Intelligenz, sondern vielleicht der maschinellen Problemlöser geprägt hätten. Würden wir staunen, was so die maschinellen Problemlöser alles können. Es hätte aber vielleicht auch weniger mediale, popkulturelle Narrative gegeben, die der künstlichen Intelligenz so eine Mächtigkeit zuschreiben. Und dieser Name, der Problemlöser, wäre auch gar nicht so verkehrt gewesen. Herbert Simon hat sogar seine erste Entwicklung eines Programms Universal Problem Solver genannt, weil die Forschung über KI am Anfang stark auf sogenannte symbolische KI fokussierte. Für mich ist wichtig, was ich am Ende betonen werde, auch die Grenzen, die sich aus den jeweiligen Systemen ergeben. Was mir hier wichtig ist, es gibt diese symbolische KI, die schon ganz lange ist, die wir seit Jahrzehnten haben, die im Kern auf Datenbanken mit Informationen beruhen, die mit einem Algorithmus logisch verknüpft werden. Ja? In den 60er, 70er Jahren wurden auf dieser Weise Expertensysteme entwickelt, die bei Diagnoseproblemen, etwa bei Maschinenproblemen, bei Übersetzungen oder zum Beispiel von Ärzten damals genutzten Programm Mycene, das bei der Identifikation von Antibiotika unterstützte. Bei einer Infektion, ja, das ging einfach, 50 Fragen durch, wurde auf die Weise Blutproben genommen, zeigen sich diese Werte, eine Art Entscheidungsbaum, um das geeignete Antibiotikum zu empfehlen. Entscheidungsbäume sind zum Beispiel ein typisches Verfahren in diesem Bereich. Hier ein ganz simples Beispiel, ja, also das ist jetzt nicht sehr wissenschaftlich. Je nach Bewölkung, Temperatur und Regen werden Empfehlungen über Sportausübung gemacht. Wenn es sonnig ist und warm, dann Sport. Wenn es kalt ist, kein Sport. Aber es gibt ganz komplexe Entscheidungsbäume, maschinelle Verfahren, um in ganz großen, komplexen Entscheidungsbäumen zu der besten Empfehlung zu kommen. Auch andere Systeme, die mehr so als Netzwerke von Begriffen funktionieren, Wissensgraphen, die aber alle gemeinsam haben, dass da Begriffe sind und die Beziehung zwischen diesen Begriffen ganz klar definiert werden. Und der Vorteil dieser Systeme ist, die können die Regeln der Schlussfolgerung transparent und nachvollziehbar machen. Sie haben aber auch enge Grenzen, weswegen sie jetzt mittlerweile nie so en vogue sind. Sie brauchen sehr präzise, formalisierte Informationen, die immer abgedatet werden müssen. Ein riesiger Aufwand, diese Datenbank für diese Systeme zu pflegen. Jede Änderung erfordert neue Eingaben, ein riesiger Aufwand, was zum Scheitern auch der Übersetzungssysteme, die ersten Übersetzungssysteme beruhten auch auf solchen grammatikalischen Regeln und hatten wirklich schreckliche Ergebnisse, weit entfernt von den heutigen Systemen. Aber, wie gesagt, diese Systeme sind immer noch in Benutzung. Wir haben sie etwa bei Diagnose von Maschinenproblemen, bei bestimmten Logistikprozessen, logisches Schließen. Die Systeme, die heute en vogue sind, die sogenannte subsymbolische KI, beruhen auf künstlichen neuronalen Netzen. Auch die sind schon alt. Die Idee gibt es seit den 40er, 50er Jahren. In den 70er Jahren wurde, glaube ich, das erste mehrschichtige neuronale Netz programmiert. Und damit entstand die Basis einer KI, die nicht mehr mit Begriffen operiert und nicht mit regelbasierten Beziehungen, sondern auf Netzwerken von Knoten, die durch Rechenoperationen verbunden sind. Ein Beispiel: ChatGPT zerlegt einen Text in sogenannte Tokens. Manchmal sind es ganze Wörter, manchmal Teile von Wörtern. Es nennt sie Tokens, weil diese Worte nicht, durch logische Beziehung zu anderen Begriffen verbunden werden, sondern es gibt diese Eingabe in ein Netz von Knoten. Ein Knoten ist einfach eine Rechenoperation. Der Wert wird verstärkt. Ein System, was am Ende einfach statistische Korrelationen zwischen Inputs und Outputs erzeugt, über riesige Mengen von solcher Knoten. Wie gesagt, also die Frage ist jetzt nicht mehr die logische Beziehung, sondern die wahrscheinlichste Zusammensetzung von Tokens als Antwort auf eine Eingabe. ChatGPT beruht ja auf etwa 8 Modellen, ChatGPT in der 4. Fassung mit etwa 200 Milliarden Knoten, also insgesamt 1,8 Billionen Knoten, die trainiert wurden, also mit einem großen Teil der Textmenge im Internet. Und diese großen Mengen, die von Texteingaben und von diesen Knoten, von Rechenoperationen, die auszuführen sind, die erklären, warum wir eigentlich jetzt erst diese Technologie wirklich sehen. Nicht, weil die Idee so neu ist, sondern weil die Rechenkapazitäten, um die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, erst jetzt verfügbar sind. Noch bis in die 90er Jahre hatten diese Modelle aufgrund der verfügbaren, der begrenzten Rechenkapazitäten einen sehr geringen Erfolg. Nur kurz, um das zu illustrieren, für das Training von GPT-3, das wird nicht transparent gemacht, aber für einige Sachen gibt es Angaben, wurden etwa 1300 Megawattstunden Strom benötigt. Das ist etwa eine Stunde Atomkraftwerk Strom, um das System zu trainieren. Und es wird geschätzt, dass so angesichts der vielen Anfragen an ChatGPT die Strommenge, die täglich für die Beantwortung der Anfragen benötigt wird, bei einigen 100 Megawattstunden Strom täglich liegt. Also enorme Rechenkapazität, die für ganz simple Anfragen genutzt wird, etwa schreib ein Gedicht über das Programm der Sommerakademie, in denen der Text in kleine Tokens zerlegt wird und aufgrund der, sagen wir mal übertrieben, der gesamten Textmenge der Menschheit Wahrscheinlichkeitsbeziehungen hergestellt werden. Was ist die wahrscheinlichste Antwort auf diese Eingabe? Sehr überzeugend, oftmals auch sehr menschlich, weil schon kleine Veränderungen der Eingabe in diesem Riesenmodell mit Milliarden von Variablen Veränderungen erzeugen. Was für mich wiederum wichtig ist, das werden wir in der Arbeitswelt sehen, das Modell hat kein Verständnis von der Bedeutung der Eingabe. Im Unterschied auch zu einer symbolischen KI gibt es keine Informationen über logische Beziehungen zwischen den Elementen der Eingabe. Es ist nicht intelligent im anspruchsvollen Sinne des Wortes Intelligenz, weswegen ich manchmal mit dem Begriff KI hadere. Es ist aber natürlich intelligent, wenn wir Intelligenz als Problemlösungsfähigkeit verstehen. Das Problem, was ist die wahrscheinlichste Antwort, was ist auf der Basis dieser großen Textmenge auf diese und diese Eingabe erzeugen, löst es ganz gut. Und es erreicht, das will ich schon betonen, auch eine gewisse Art von Innovationsfähigkeit, weil Innovation ja auch immer zwar bedeutet, etwas Neues hervorzubringen, aber ganz oft aus der Kombination bekannter Elemente. Rekombination ist ein ganz wichtiges Element von Innovation. Das Automobil, ja, war eine Kombination von Elementen, die schon länger vorhanden waren, die bereits seit dem Kutschenbau bekannt waren, dann die Verbrennungsmotoren, die schon ja Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden. Wir finden immer wieder in Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft die Rekombination als Basis von Innovation. Und diese Modelle können die enormen Mengen von menschlichen Texten, Bildern einfach sehr schnell rekombinieren und dabei auch manchmal neue Kombinationen finden und schaffen. Sie haben aber eine Grenze und die Grenze will ich betonen, sie sind an diese Datengrundlage gebunden. Sie schaffen nicht wirklich was Neues, in dem Sinne etwas, was kein Mensch jemals gesagt hat. Sie sind übrigens die Unternehmen, die ChatGPT, andere KI, Chatbots und Bilderzeugungsprogramme produzieren, sind ja, das haben Sie vielleicht auch in den Medien verfolgt, deswegen ja auch mit einer Reihe von Urheberrechtsklagen konfrontiert mittlerweile, weil Zeitungen, Verlagshäuser, Künstler klagen, dass faktisch ja die von ihnen erzeugten Werke hier kopiert werden. Und es gibt mit einigen, hat sich OpenAI schon geeinigt, die New York Times klagt noch, einiges wird vor Gericht ausgefochten werden. Das zeigt aber, wie stark eben die jetzige KI an die bestehenden Daten gebunden ist. Ich habe das ein bisschen ausführlicher geschildert, weil auch für die Arbeitswelt zwei Punkte wichtig sind. Erstens, dieses Verständnis KI als spezifische Problemlösungswerkzeuge. Das ist etwas, was mir wichtig ist. Zweitens, das Bewusstsein für ihre Grenzen. Erstens, die Grenzen der symbolischen KI, die Stärke der Transparenz, Nachvollziehbarkeit hat, so einen Entscheidungsbaum, da kann man ja nachvollziehen, wie entstand so eine Empfehlung. Aber die an Grenzen stößt aufgrund dem Bedarf an exaktem, formalisiertem Wissen und seiner permanenten Erneuerung. Und dann auf der anderen Seite die subsymbolische KI, die ganz flexibel ist, das ist ihre Stärke. Sie kann auch mit unterschiedlich guten, schlechten Eingaben umgehen, die aber auf statistischer Korrelation am Ende beruht und nicht auf logischen Zusammenhängen, was dazu führt, dass sie systematisch Fehler macht. Und diese Fehler, die sind mittlerweile jetzt über das gemeine Halluzinieren hinaus, die sind sehr gut dokumentiert. Es gibt eine Reihe von Experimenten in der Forschung mit KI-Systemen. Es gibt eine sehr interessante Untersuchung von der Plattform für Softwareentwicklung, GitHub, auf der viele Programmierer ihren Source Code ablegen und auf der nun immer wieder auch von KI erzeugte Programme abgelegt werden, weil Leute die Chatbots benutzen als Unterstützung bei der Programmierung. Und die Studie zeigt, kommt zu den Schlussfolgerungen, dass sich bereits innerhalb eines Jahres die Qualität des Codes verschlechtert hat, dass er mehr Fehler beinhaltet, weniger effizient ist. Ich habe jüngst ein Paper gelesen, das ist vielleicht für die Diskussion auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin. Das ist jetzt sicherlich nicht, was die Kolleginnen und Kollegen machen, aber dort haben Wissenschaftler ausprobiert, wie die Chatbots, sagen wir mal, bei der Diagnose einfacher Krankheitssymptome, was die ausgeben, und kamen zum Schluss, dass wirklich massiv Diagnosen, Krankheitsbilder, Medikamente erfunden wurden und falsche Informationen vermittelt wurden. Deswegen auch in der Zukunft sicherlich, dass diskutiert wird, die Verbindung von symbolischen und subsymbolischen Systemen als Zukunft. Die Flexibilität der subsymbolischen und die logische Schlussfolgerungsfähigkeit der symbolischen. Bereits das impliziert ja, Sie merken das aus der Art und Weise, wie ich das beschreibe, dass die menschliche Intelligenz, die Rolle des Menschen in der Erstellung von Daten, in der Konfiguration dieser Systeme, in ihrem Betrieb, in ihrer Überwachung, in der Fehlerkorrektur, Nachbearbeitung weiterhin ganz, ganz zentral sein wird. Ich will jetzt spezifischer auf die KI in der Arbeitswelt schauen und einfach mal ein paar Beispiele von typischen Anwendungen geben, die wir in der Arbeitswelt haben. Erstens will ich vielleicht kurz sagen, es gibt natürlich, sagen wir mal, auf so einer Mikroebene fast überall in fast allen Anwendungen, gerade in der Text-, Bild-, Sprachverarbeitung, KI-Systeme, in dem, was wir nutzen. So ein Zoom-Meeting oder Teams-Meeting oder was auch immer Sie benutzen. Ja, das benutzt natürlich KI, wenn Sie den Hintergrund verwischen. Ja, es muss ja die menschliche Form flexibel erkennen. Das ist kein auf logischen Schlussfolgerungen basierendes System, sondern es nutzt KI-Algorithmen für die Bilderkennung. Die Tonqualität ist so gut, weil die Systeme menschliche Stimme herausfiltern und Hintergrundgeräusche beseitigen. Ja? Auf dieser Nanoebene haben wir diese Technologien, die Muster erkennen, fast überall. Wir haben natürlich schon, und das beobachte ich in vielen Unternehmen, den Einzug jetzt seit ChatGPT von so Chatbots, so eine Art Uni-Assistenten, die dann oftmals Eigenentwicklungen sind, basierend auf den Sprachmodellen der großen Unternehmen, auf die eigenen Unternehmensdaten zugreifen und dann für Informationsbeschaffung viel flexibler benutzt werden können als Wikis. Ich weiß nicht, wenn Sie mal mit Wikis gearbeitet haben, wenn Sie einen Begriff falsch eingeben. Wären Sie ja verrückt, dann finden Sie nie die richtige Information. Während natürlich die Chatbots viel flexibler Sprache erkennen können und auch Ihnen bereits ausformulierte Antworten liefern. Das passiert jetzt in der Informationsbereitstellung in Unternehmen. Ich habe schon angesprochen, in der Softwareentwicklung gibt es das schon länger, weil es die Programmiersprachen ja sehr formalisierte Sprachen gibt. Das heißt, da wurden schon seit einiger Zeit Systeme entwickelt, die nach bestimmten Anforderungen ganze Code-Teile automatisiert erstellen. Und das ist jetzt mit dem Chatbots nochmal verstärkt. Wir sehen das auch in anderen Bereichen, im Maschinenbau. Ich weiß, eine Reihe von Maschinenbauern hat jetzt bei der Hannover Messe vorgestellt, wie Sie so die Schnittstelle für die Konfiguration, Programmierung der Maschine mit einem Chatbot ausstatten, sodass dann der Facharbeiter oder die Ingenieurin in natürlicher Sprache, sagen wir mal, die Anweisungen eingeben kann. Ich glaube, so eine Entwicklung universeller Sprachassistenten, das werden wir immer stärker sehen, wenn die Fehler, mit denen Sie jetzt eben behaftet sind, beseitigt werden. Und dann haben wir eine Vielzahl spezialisierter Diagnosesysteme. Falls Sie früher in der Produktion gearbeitet haben. Präventive Instandhaltung ist, würde ich sagen, in der Industrie vielleicht das verbreitetste Modell. Präventive Instandhaltung heißt, KI-Systeme lesen Sensorendaten aus Maschinen aus, lernen über diese Sensorendaten, was ein normaler Maschinenlauf ist und helfen, Anomalien zu erkennen. Wenn Temperatur sich irgendwo verändert, Druck sich irgendwo verändert, Geräusch sich irgendwo verändert. Früher hatten wir so die Maschinenflüsterer, die Instandhalter, die das selber hörten. Die Systeme erkennen das nun selber und geben Empfehlungen für die Instandhaltungsplanung. Die Instandhalter, die werden nicht verschwinden, auch wenn es für die durchaus eine Challenge ist, also eine Herausforderung, weil früher war das meine Erfahrung, meine Expertise, die beeinflusst hat, wie plane ich meine Wartungsläufe. Nun sagt mir das System Maschine X, Maschine Z und plant mir den Wartungsprozess, was natürlich auch mit einer gewissen Infragestellung von Erfahrungswissen verbunden ist. Anderes typisches Beispiel, Marketingbereich. Wir haben selber eine Fallstudie gemacht bei einem Online-Lieferdienst, die insofern ganz typisch sind, weil sie viele digitale Daten auch über Sie, über Ihre Kundinnen und Kunden auswerten. Ja? Das heißt, Standort, was kaufen die Leute, wo swipen sie drüber, welche Waren wählen sie aus, auf welche Werbekampagnen reagieren sie, welche Läden sind bei diesen Kunden in der Nähe, wie verhalten sich Kunden in deren Nähe. Diese Daten werden zusammengeführt, um Marketingkampagnen zu planen. Und auch hier werden Muster mit KI-Systemen identifiziert und Empfehlungen entwickelt. Auch hier werden die Marketingleute nicht verschwinden. Die müssen weiterhin das planen. Auch hier kommt es natürlich dazu, dass bestimmtes Erfahrungswissen in Frage gestellt wird und die Marketingleute neue Qualifikationen haben müssen. Und auch hier gibt es manchmal Spannung. Ich hatte selber ein Gespräch mit einem Vertriebsleiter, der sagte, er traut diesen Daten immer wieder gar nicht. Die geben ihm Empfehlungen. Er hatte neulich einen Fall, eine Empfehlung, eine Veränderung eben des Marketings, wo er sagte, ja, da gab es einen Einbruch der Verkaufszahlen, weil die Firma einfach ein neues Modell auf den Markt brachte und die Leute warteten. Das hatte keinen anderen Grund. Dieses Wissen hat natürlich das KI-System nicht, was nur mit Daten gefüttert wird. Die Interpretation, das Sinnmachen aus den Ergebnissen wird, glaube ich, daher aus meiner Sicht weiterhin ganz wichtig, ganz menschliche Aufgabe bleiben. Und vielleicht nur ganz kurz, das dritte System im Personalbereich, hier durchaus relativ wenig verbreitet und viel auch Scharlatanerie-Startups auf dem Markt, die versprechen, durch Bild- und Videoanalysen Persönlichkeitsprofile erstellen zu können, was, glaube ich, schon auch wissenschaftlich belegt ist, dass das jetzt aus der Mimik, Gestik und Sprache nicht so machbar ist. Wir haben aber auch seriöse Anbieter, die zum Beispiel Erfahrungen, Hobbys, bisherige Lebenswege nutzen, um Empfehlungen für Weiterbildung, für Veränderungen der Position zu geben. Und wir hatten auch Diskussionen mit HR-Mitarbeitern und Mitarbeitern, die durchaus eben weiterhin da die zentrale Rolle spielen, die aber sagen, das ist manchmal Quatsch, manchmal kommen da aber wirklich ganz neue Muster zustande, die ihnen helfen, die Leute gut zu platzieren. Wir sehen also die Verbreitung solcher spezialisierter Systeme in der gesamten Arbeitswelt. Sie merken schon, das deutet nicht darauf hin, dass wir jetzt hier so eine Killer-Applikation haben, die den gesamten Arbeitsmarkt umkrempelt. Das liegt auch daran, dass es große Herausforderungen gibt. Wenn wir mit ganz vielen Unternehmen sprechen, ist die Herausforderung eins, uns fehlt qualifiziertes Personal für die Implementierung von KI. Ich würde sagen, in Deutschland ganz viele Pilotprojekte, die scheitern, ganz viele Projekte, die nicht angegangen werden, nicht weil die Gefahr droht, dass wir uns die Beschäftigung wegautomatisieren, sondern weil es überhaupt nicht genügend Personal gibt, um diese Systeme einzuführen, sinnvoll zu betreiben und zu nutzen. Ein ganz großer Engpass. Das ist aus unserer eigenen Befragung, die wir diesen Sommer durchgeführt haben bei Unternehmen. Ein zweiter Punkt, nur ganz kurz, Datenschutzrisiken. Datenschutz einerseits natürlich in dem Sinne, dass gerade Systeme, die Kundendaten, Personendaten verarbeiten, diese Daten zusammenführen. Teilweise sind es aber amerikanische Anbieter. Es ist nicht immer deutlich, wo diese Daten zusammengeführt werden. Das ist für die Unternehmen auch ein großer Punkt. Die Beherrschung der Datenschutzrisiken bei dem Einsatz von KI und auch die Sicherung der Datenqualität. Sie sehen, die KI entwickelt sich in sehr spezialisierten Lösungen, langsamer, mit Schwierigkeiten, mit Hürden. Sie hat auch Grenzen, die in der Technologie liegen. Es gibt aber auch Grenzen, die bei uns an der Situation, die wir selber auf dem Arbeitsmarkt haben. Was können wir dennoch bereits sagen? Was können wir sehen im Hinblick auf die Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt, auf die Arbeitsinhalte? Eine wichtige Assoziation ist, dass wir es hier mit einer Automatisierungswelle zu tun haben, dass die KI massiv menschliche Arbeit in Frage stellen will. Bevor ich auf die KI-Spezifika eingehe, will ich nochmal betonen, dass wir ja schon durch eine Reihe von Automatisierungswellen durchgegangen sind. Übrigens auch so viele Beschäftigungen haben wie noch nie, aber von der ersten industriellen Revolution, die vor allem die Webstühle, das Weben, die Bekleidungsindustrie getroffen hat, über die spezialisierten Metallbearbeitungsmaschinen, ja, Fräsen, Bohren, Schneiden, ja, die Entwicklung spezialisierter Maschinen und vor allem dann der CNC-Maschinen, die nicht mehr individuell konfiguriert werden mussten, sondern programmiert werden konnten. Massive Automatisierungsschritte. Schweißen. Im Automobilbau, manuelles Schweißen so gut wie verschwunden. Natürlich haben wir die Schweißroboter, aber auch jenseits der Industrie. Immer wieder massive Automatisierungsschritte, durch die wir durchgegangen sind. Anlässlich jetzt unseres Themas hier, Sie haben vielleicht auch schon gehört, bevor die Computer aufkamen, war ja Computer ein menschlicher Beruf. Und gerade angesichts der Entwicklung der Ingenieurswissenschaften gab es ja seit Anfang des 20. Jahrhunderts, war ein sehr weiblich besetzter Beruf, Rechenzentren, in denen gerade in den USA für den amerikanischen Ingenieurskorps, für die Armee, Frauen Berechnungen durchführten. Es gibt ein schönes Buch von David Greer über die Human Computers, der beschreibt auch die Belastungen, die Rationalisierung in dieser Arbeit. Ja, aber da arbeiteten in diesen Zentren hunderte Frauen, die rechneten alles genau durch. Das wollte ich nur, um die Menge dessen und auch die Rationalisierung dieser Prozesse zu illustrieren. Der David Greer zitiert einen Dienstleister, Applied Mathematics Panel, der die Rechnungen dann später auch an die NASA in den 50er Jahren gegründet, immer die Berechnung mit Kilogirl. Ja? 1000 Kilogirl sind 1000 Stunden weiblicher Rechenarbeit. Ja, dann wird hier für dieses und dieses Modell, weiß nicht, 5000 Kilogirl werden in Rechnung gestellt. Wir sind durch diese Automatisierungswellen seit langem immer wieder durch. Und wir haben auch eine lange Forschung über Automatisierung, welche Rolle Automatisierung im technologischen Wandel spielt. Und da will ich drei Punkte hervorheben. Erstens eben, dass sie oftmals nur eine Form des technologischen Wandels sind. Und dass wir viele Veränderungen haben, wo die Technologien sich als komplementär zur menschlichen Arbeitskraft herausstellen. Und gerade diese Assistenzsysteme, die ich betont habe, sehe ich sehr stark eigentlich auch als komplementäre Technologie zur menschlichen Arbeitskraft. Zweitens, auch wenn wir Automatisierung haben, die dann auch bestimmte Jobs in Frage stellt, muss man sagen, dass mit jeder Automatisierungswelle auch neue Jobs entstanden sind. Die manuellen Schweißer sind aus den Fabriken verschwunden, aber wir haben die Roboterhersteller, die diese Roboter entwickeln, produzieren. Und wir haben auch die Anlagenführer jetzt, die automatisierten Produktionslinien steuern. Der vielleicht aber wichtigste Punkt, der aus meiner Sicht ist so eine Art, ich nenne das so ein bisschen so ein Gegenwind der Automatisierung, ist, dass der technologische Wandel, auch wenn er Möglichkeiten der Automatisierung schafft, er zugleich immer dazu führt, dass die Menschen auch komplexere Produkte entwickeln. Und diese Produktentwicklung, das wird aus meiner Sicht oftmals übersehen. Ich gebe gleich mal ein Beispiel. Oftmals wird ja das Rennen zwischen Technologie und Mensch als das entscheidende Rennen so bezeichnet. Können sich die Menschen besser qualifizieren, schneller qualifizieren, dass sie schlauer werden als die Technologie? Ich glaube, faktisch, wenn wir so Automatisierungswellen uns anschauen, ist es oftmals ein Rennen zwischen der Automatisierung, die einen Prozess automatisieren will, und dem Produkt, was dann durch die neu geschaffenen technologischen Möglichkeiten komplexer, anders wird. Mehr Modellvarianten. Ich will das ganz kurz illustrieren. Ein Kollege von mir hat ein Buch über die Geschichte der Automobilindustrie und ihre Automatisierung geschrieben und er beschreibt, wie bei Ford Anfang des 20. Jahrhunderts eine massive Automatisierungswelle reinkommt. Da ist natürlich der Schritt, die Automobilindustrie kommt in die Massenproduktion und dann vor allem durch die von mir benannten Einzweckmaschinen für die Metallbearbeitung und durch die Transportbänder, das Fließband, aber auch Aufhängungen, da gab es verschiedene Arten der Transportbänder, ein massiver Automatisierungsschub. Und wir sehen, wie die Produktionsstunden pro Auto von einigen hundert auf so 20, 30 sinken innerhalb von 10, 15 Jahren. Nur, Ford produziert in der Zeit genau eins und das gleiche Modell, das Modell T, was er nicht verändert, winzige Veränderungen. Ein Modell, würden wir heute noch das Modell T produzieren und fahren, dann wäre alles komplett automatisiert, da bin ich mir sicher. Aber schon bald bringen Chrysler, General Motors neue Fahrzeugmodelle, komplexere, mit viel mehr Varianten auf den Markt. Und da stoßt die Automatisierungstechnologie wieder auf die Grenze. Ich glaube, dieses Rennen zwischen der menschlichen Ingenieursfähigkeit, die neue Produkte, komplexere Produkte entwickelt, und der Automatisierung, das ist ein ganz wesentliches Element, warum wir immer wieder neue Jobs, immer wieder Beschäftigung haben. Rein faktisch, weil Unternehmen auf dem Markt sich auch unterscheiden müssen. Und dieser Wettbewerb auf dem Markt führt immer wieder zu Produktdifferenzierung, zu Produktinnovation und wirkt wie so ein Gegenwind für die Automatisierung. Dementsprechend haben sich aus meiner Sicht alle Prognosen massiver Beschäftigungsverluste nicht erwiesen. Und eine sehr bekannte, ich weiß nicht, vielleicht werden einige von Ihnen die kennen, eine sehr bekannte Prognose der Vernichtung von Beschäftigung, damals durch Digitalisierung, kam von Frey und Osborne vor etwa 10 Jahren. Das war damals sehr in den Medien, weil die gesagt haben, mittelfristig in 10, 15 Jahren 47% der amerikanischen Beschäftigung weg durch Digitalisierung. Das hat damals ziemlich viel Wind erzeugt. Ich weiß, es gab damals extra eine Studie unseres Arbeitsministeriums hier in Deutschland. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Müssen wir uns jetzt darauf einstellen? Und jetzt schauen wir uns das kurz, wirklich ohne ins Detail zu gehen, mal 11 Jahre später mal an. Da hatten die gesagt, Lehrer, Lehrerinnen, Lehrer, die wird man brauchen. Friseurinnen, Friseure ist auch irgendwie, da waren Berufe wie Mechaniker, Instandhalter, Anlagenführer, ganz viele Industrieberufe beispielsweise. Wir sehen, einige haben Beschäftigungsverluste erhalten. Aber von den Berufen, bei denen sie eine über 90%ige Automatisierungswahrscheinlichkeit prognostiziert haben, da hätte ich auch eine Münze werfen können. Genauso viele haben eine positive Beschäftigung und genauso viele haben Beschäftigungsverluste erfahren. Wir sehen also, diese Prognosen sind bislang sehr wenig eingetroffen. Die bisherigen Automatisierungswellen sagen uns, dass immer wieder auch neue Jobs entstehen, dass Automatisierung bei weitem nicht immer eine Beschäftigungskrise bedeuten muss. Was wissen wir jetzt konkret über KI? Es gibt seit so 2, 3, 4, 5 Jahren Studien über Arbeitsmarkteffekte von KI. Es heißt durchaus, dass vor allem Beschäftigte mit mittleren und höheren Qualifikationsniveaus betroffen sein werden. Das ist auch, finde ich, logisch, wenn Sie sich an meine Vorstellung erinnern, was wir an KI haben, was sie bedeutet, was sie in der Arbeitswelt ist. Das sind Problemlösungstechnologien, Analysetechnologien, die nach Mustern, Problemursachen suchen, Informationen bereitstellen und natürlich in Jobs dann vor allem relevant sind, die ein mittleres bis höheres Qualifikationsniveau haben. Ingenieure, Kaufleute im Vertrieb, Marketingleute, Beschafferinnen, Beschaffer, Verwaltung, IT, Design. Betroffen heißt aber nicht, dass die Jobs verschwinden, sondern vor allem, da gibt es eine ziemliche Einigkeit der Studien, die ich kenne, es geht vor allem um Qualifikationswandel. Die OECD hat da eine Studie vorgelegt, wo sie betont, dass, sagen wir mal, gar nicht immer Data Science oder KI im engeren Sinne technische Fähigkeiten benötigt werden, aber ein Verständnis über die Funktionsweise der Systeme, um auch ihre Ergebnisse mit der eigenen Expertise verbinden zu können, um ihnen nicht blind zu glauben, auch mit eigenem Wissen, auch formalem Wissen kombinieren zu können. Also so eine allgemeine AI-Literacy ist erforderlich. Vielleicht wieder ganz kurz 2 Beispiele. Es gab eine Studie über Rechtskanzleien. Die Studie stellte fest, in Rechtskanzleien wird KI immer stärker zur Auswertung von Gerichtsurteilen genutzt. Also Zusammenfassung, Recherche von Präzedenzfällen, Recherche von Argumentationsgängen, was gibt es jetzt Aktuelles in der Rechtsprechung? Aber es zeigte sich, dass gerade die Senior-Anwälte, ehrlich gesagt, die haben sich eh damit nicht beschäftigt. Das machten die Jungen, die gerade neu in der Kanzlei angefangen hatten. Und die Seniors verbrachten damit Zeit, womit sie auch weiterhin Zeit verbringen. Strategien mit Kunden besprechen, ganz viel Kundenkommunikation, Vertretung vor Gericht, Entwicklung von Argumentationen. Wenn wir also auf den gesamten Arbeitsmarkt schauen, gibt es meines Wissens keine einzige Studie, die wirklich negative Effekte von KI netto feststellt. Wir haben eben einen massiven Nachfrageanstieg nach bestimmten Berufsgruppen, Data Engineering, Data Science, KI, der eine große Hürde für die Unternehmen ist. Wenn wir wirklich nach negativen Effekten suchen, gibt es einige Studien, die wir uns anschauen könnten, die auch in den Medien diskutiert wurden, die sich die Entwicklung der Stellen anzeigen, nach der Veröffentlichung von ChatGPT angeschaut haben. Das ist nicht ganz so ein perfekter Indikator, weil die Zahl der Stellenanzeigen sagt ja noch nicht, ob Beschäftigung sinkt, sondern eher erstmal, wollen die mehr Leute einstellen oder nicht. Man weiß auch immer nicht, wie kurzfristig das ist. Da sind ja seit der Veröffentlichung von ChatGPT nur wenige Jahre. Wenn wir diese Studien anschauen, sehen wir, dass einige ausgewählte Berufszweige, die wirklich mit generativer KI arbeiten können, Übersetzer, Übersetzerinnen, Übersetzer, Design, Werbetexter, dass es dort eine Abnahme von Stellenanzeigen gegeben hat. Was man, wie gesagt, wegen dieses Indikators mit Vorsicht behandeln muss, wird man sehen, ob das wirklich ein langfristiger Trend ist und der auch zum Abbau von Beschäftigung führt. Das könnte auch erstmal eine Unsicherheit der Unternehmen sein. Was bedeutet jetzt ChatGPT und dann eine gewisse Ernüchterung später? Es könnte aber auch sein, dass wir in diesen Berufsgruppen so eine Art Verschiebung haben werden, dass sich die Märkte zu höherwertigeren Leistungen verschieben werden, dort, wo wirklich menschliche Expertise benötigt wird und dass aber einfache Übersetzungen, Webseitendesigns, ähnliche Produkte immer stärker ja durch KI erstellt werden. Was für mich ebenfalls ein wichtiger Punkt ist, um zu sagen, dass KI eben nicht Automatisierung, der Wegfall von Arbeit bedeutet, sondern eigentlich in großer Menge Arbeit erzeugt, ist die Arbeit bei der Datenaufbereitung. Für die großen Sprachmodelle, für die großen Bildanalyse-Technologien müssen die Daten aufbereitet werden, verschlagwortet, kuratiert, ausgewählt. Die Sicherung einer guten Datenqualität wird für die Entwicklung der KI ganz zentral sein. Und jetzt muss man sagen, für die großen Modelle von den Tech-Unternehmen passiert das vor allem outgesourced in Afrika, Südostasien und Südamerika. Ganz große Datenzentren, die in der Forschung, sagen wir, sehr ambivalent gesehen werden. Einerseits natürlich eine Beschäftigungschance für diese Regionen, in denen es nicht unbedingt von Beschäftigungschancen sprudelt. Andererseits aber oftmals sehr prekäre Beschäftigungsbedingungen, schlechte Löhne, auch Fließbandarbeit, wo dann Bilder verschlagwortet werden, Texte verschlagwortet werden. Hinter der KI steht immer noch ganz viel menschliche Arbeit. Ich habe schon also angesprochen, massive Beschäftigungsverluste nicht, eher Qualifikationswandel. Ich habe auch schon angesprochen, in welche Richtung der Qualifikationswandel gehen wird. Diese AI-Literacy, also Verständnis der KI-Systeme, weiterhin aber verbunden mit klassisch menschlichen Problemlösungsfähigkeiten, Analysefähigkeiten, Urteilsfähigkeit. Grundsätzlich soll ja die KI die Menschen als eine Assistenztechnologie auch zur Ausübung komplexerer Aufgaben befähigen. Ich will nur einen Punkt bringen, der etwas schwieriger ist, der auch nicht so neu ist. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, die sogenannten Ironies of Automation. Dieser Begriff Ironies of Automation, der ist in den 80er Jahren entwickelt worden. Und es ging eigentlich darum, dass man so bei der Arbeit in hochautomatisierten Systemen oftmals ganz entspannt die Füße hochlegen kann. Ja, man programmiert die, überwacht sie und es passiert vielleicht den ganzen Tag gar nichts. Aber es kommen immer wieder Störungen. Und wenn eine Störung kommt, muss ich innerhalb kürzester Zeit das menschliche Wissen, Fähigkeit der Analyse und der Problemlösung mobilisieren. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise, deswegen Ironie der Automatisierung, werden diese Systeme abhängiger von den menschlichen Fähigkeiten, nicht in dem alltäglichen Betrieb, aber in der Behebung von Störungen. Das war in vielen klassischen Automatisierungssystemen ein großes Problem. Das typische Beispiel werden Sie kennen, Piloten. Das Flugzeug fliegt ja die meiste Zeit auf Autopilot, aber wir haben immer wieder Situationen, auch der jüngste Absturz in Indonesien, der Boeing MAX, 737 MAX, wenn Sensoren versagen, entscheidet die Fähigkeit der Pilotinnen und Piloten, die Situation richtig zu erkennen. Da Überleben oder Tod. Der Absturz war dort, weil die Sensoren versagten und ich weiß gar nicht mehr, falsche Angaben über Steigung oder Sinkflug gaben, die Piloten falsch reagierten. Das ist jetzt ein dramatisches Beispiel. Die Piloten haben auch ausgefeilte Ausbildungssysteme, um Störungsfälle zu üben in Simulatoren. In vielen Berufen haben wir das nicht. Aber die Tatsache, dass wir mit komplexen Systemen operieren, die uns Empfehlungen geben, die uns Analysen vorgeben und wir da basierend auf dieser Grundlage handlungsfähig bleiben sollen, das wird in immer mehr Bereichen eine wichtige Herausforderung sein. Und diese Ironies of Automation sehe ich daher als eine ganz zentrale Herausforderung. Die wird auch immer wichtiger, weil die KI Fehler macht. Die KI macht Fehler und wir sehen zudem die Gefahr, dass diese Fehlerhäufigkeit nicht weniger wird, weil natürlich die Kolleginnen und Kollegen an Systemen arbeiten, um diese Fehler zu beseitigen, sondern in bestimmten Bereichen die Fehlergefahren wachsen. Sie wissen ja, die großen Sprachmodelle werden ja basierend auf den öffentlich verfügbaren Daten trainiert. Mittlerweile fließen aber massiv KI-generierte Texte in diese öffentlich verfügbaren Daten ein. Webseitentexte, Social Media, Social Bots, die Sachen auf Social Media posten. Ich habe schon angesprochen, auf GitHub Programmierer, die ChatGPT, auch andere Code-Pilots nutzen, um selber Programme zu erstellen, die diese wieder dann öffentlich stellen. Wir haben so eine gewisse Rückkopplung. Und es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, welche Gefahren da für die Datenqualität bestehen. Und ich will das ganz kurz, weil ich den so nett fand, illustrieren am Beispiel eines Künstlers, Jegor Kraft. Jegor Kraft ist ein Künstler, der in Tokio und Wien lebt und arbeitet zur Entwicklung von Technologie. Und er hat bei uns auch im Rahmen unserer Konferenz vor 2 Jahren auch eine Ausstellung gehabt. Und ein seiner Kunstwerke beschäftigt sich mit diesem Thema. Sie kennen vielleicht das Kunstwerk 1 und 3 Stühle, so eins der zentralen Werke der Konzeptkunst, wo ein Stuhl, ein realer Stuhl ausgestellt wird, ein Foto eines Stuhls und ein Lexikon-Eintrag, was ein Stuhl ist. Es ging darum, die Frage, worin liegt die Wirklichkeit eines Dinges, zu thematisieren. Er hat dieses Stuhlbild aufgegriffen, um zu diskutieren, wie verändert sich denn überhaupt die Datenwirklichkeit, wenn KI jetzt aus eigenen Daten lernt. Und man merkt, in je mehr Schritten es mit seinen eigenen Daten angelernt wird, desto schlechter wird die Qualität, desto weniger ist erkennbar, was über einen Stuhl ist. Nach dem 6. Anlernzyklus mit seinen eigenen Daten ist der Stuhl nur noch so eine Art Farbrauschen. Ja, wie gesagt, in jedem Zyklus wurden die Bilder, die in dem Zyklus davor generiert wurden, genutzt, um das Modell wieder anzulernen. Die Gefahr des Qualitätsverlusts durch, wenn man so will, so eine Art Verselbstständigung, durch das Einfließen von KI-generierten Daten in KI selbst, die ist groß. Ich glaube, es gibt eine große Herausforderung an die Autonomie, an die menschliche Handlungsautonomie in diesem Kontext. Einerseits durch das, was ich angesprochen habe, durch den Bedarf, nicht, dass jeder von uns ein Data Scientist wird, aber wir werden immer mehr mit diesen Systemen arbeiten und wir müssen verstehen, wo ihre Grenzen, ihre Fehler liegen. Wir müssen befähigt sein, selber qualitativ hochwertige Texte, Analysen zu erzeugen, um auch zu erkennen, was ist das, was mir der Chatbot liefert. Wir hatten eine Diskussion mal bei Bosch, die selber so ein Chatbot entwickeln, wo die sagten, okay, ich habe eine Aufgabe, ich frage den Chatbot, kannst du mir eine Analyse machen, wo wir Energieeffizienz erzeugen können? Ja, dann schreibt der Chatbot gleich eine E-Mail, geht die E-Mail an die Vorgesetzte schickt per Chatbot eine E-Mail zurück. Auf diese Art und Weise wird es natürlich nicht funktionieren. Es muss immer Schleifen geben, wo Menschen Sinn machen aus diesen Analysen. Und das wird eine ganz große Herausforderung sein. Wir sehen durchaus ein bisschen Überforderung in der Arbeitswelt mit diesem Thema. Ich denke, das wird ein großes Thema sein. Wir sehen Überforderung einerseits, weil die Komplexität der genutzten Systeme steigt, andererseits, weil wir eine Arbeitswelt haben, die doch sehr von Zeitdruck geprägt ist. Und wir merken, wenn ich keine Zeit habe, über die Empfehlungen der KI nachzudenken, mir selber ein Bild zu machen, dann folge ich einfach blind dem, was mir das System vorgibt. Das sehen wir in verschiedenen Studien auf der kleinsten Ebene, wo Logistikarbeiter mit Assistenzsystemen arbeiten, die ihnen Empfehlungen über die Greifreihenfolge geben. Wenn sie unter Zeitdruck sind, dann spulen sie das blind runter, ohne selber zu überlegen. Und das sehen wir auch bei komplexeren Aufgaben. Ganz kurz nur in die Zukunft geblickt. Wir haben ja enorme Investitionen in KI gehabt. Aus dem, was ich sagte, wird auch deutlich, das sollte man sich auch bewusst machen, sind auch vor allem Hardware-Investitionen. KI ist gar nicht so was Ephemeres, Virtuelles. Das sind ja vor allem Hardware-Investitionen in Datenzentren, in Chips. Enorm, Sie sehen auch Hunderte von Milliarden, weitestgehend auf die USA und nachfolgend China konzentriert. Das zeigt übrigens auch, wie stark Europa zurückhängt. Wir haben aber Analysen, die sagen, wir haben jetzt in den letzten Jahren mehrere hundert Milliarden Investitionen, 100 Milliarden Dollar Investitionen in KI-Technologien gehabt. Wo bleiben denn die Einnahmen? Wir haben keine genauen Eingaben über das, was die Firmen verdienen, aber es gab eine Eingabe bei einem Analystentreffen, dass OpenAI, der erfolgreichste Hersteller von diesen zum Beispiel Chatbots, 2024 Einnahmen in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar erwartet. Es gibt Analystenschätzungen, dass Microsoft, einer wirklich so der großen Player in diesem Feld, mit seinen Cloud-Angeboten im Bereich KI, vielleicht so auch so im einstelligen Milliardenbereich an KI-Lösungen verdienen könnte. Wir haben aber Investitionen in mehreren hundert Milliarden. Auch die Anwendungen, die ich erwähnt habe, die klingen noch, präventive Instandhaltung, super, sehr nützlich. Analysen im Marketing, sehr nützlich, aber die Killer-App, ist es noch nicht. Was ich sagen will, ich glaube, wir werden eine Zeit der Ernüchterung haben. Eine Zeit der Ernüchterung, wo auch einige Investoren ihre Investitionen werden abschreiben müssen. Wir werden sicherlich auch Korrekturen auf den Aktienmärkten haben, weil der Hype enorm groß ist. Das wird jetzt nicht wie 2000 mit der Dotcom-Blase sein, weil das Player sind, die enorm viel Geld haben. Amazon, Microsoft, Google, die können auch eine Korrektur der Werte verkraften. Es wird aber eine Ernüchterung über das Potenzial der KI geben. Erstens, weil die Technologien eben noch nicht so reif sind, dass sie überall eingesetzt werden können. Sie machen viele Fehler. Teilweise sind sie sehr spezialisiert. Zweitens, Firmen haben große Schwierigkeiten, sie auch in den Betrieb zu bringen. Es fehlen Leute, zumindest bei uns. Die Datenbereitstellung ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Und ich will noch einen letzten Punkt nehmen, nämlich den Infrastruktur. Der Infrastrukturaufbau ist eine Riesenaufgabe. Die Unternehmen haben das ja bereits begonnen. Diese hunderte Milliarden, die gehen vor allem tatsächlich in den Aufbau von Datenzentren und Einkauf von Chips. Ich glaube, das ist gelöst. Ich will aber auf einen letzten Punkt hinweisen, nämlich der Strom. Eine Anfrage an ChatGPT braucht etwa bereits 10-mal mehr Strom als eine Anfrage an Google. Wir sind in der Zeit eines gefühlten Gold Rushes bei KI, wo Firmen für die erwartete, antizipierte Nachfrage massiv Datenzentren aufbauen. Und diese Datenzentren werden zu einem erheblichen Teil das Wachstum der Stromnachfrage treiben. Das wird eine riesige Herausforderung sein, zumal wir ja hier in Deutschland und in Europa damit konfrontiert sind, dass wir auch unseren Transport und unsere Industrie elektrifizieren wollen. Der Aufbau einer stabilen Energieversorgung und stabiler Energienetze werden auch für die KI eine ganz wichtige Voraussetzung sein. Und wir haben bereits so bestimmte Entwicklungen in Irland. Irland ist ein Standort von um die 80 Datenzentren, sehr beliebt, weil niedrige Steuern und englische Sprache. Das heißt, viele amerikanische Unternehmen haben ihre Zentralen in Irland aufgebaut und auch viele Datenzentren dort aufgebaut. In Irland gab es eine Studie, die feststellte, dass, glaube ich, 2022 die Datenzentren bereits um die 15% des Stromverbrauchs für sich beanspruchten und dass dies bis 2026 auf 30% des Stromverbrauchs steigen sollte. Und man merkt in Irland tatsächlich, dass das Stromnetz hinterherhängt. Das heißt, die Stromgesellschaft hat bereits in der Region um Dublin bis 2028 ein Moratorium verhängt. Keine neuen Datenzentren, weil die Stromversorgung nicht mithalten kann, was auch tatsächlich auch bei manchen Kunden in Irland zu spüren ist. Lange Rede, kurzer Sinn. KI wird auf jeden Fall unsere Arbeitswelt verändern, unsere Welt verändern. Sie wird das aber nicht, glaube ich, tun als die Massenvernichtungswaffe gegen Arbeitsplätze. Sie wird unsere Arbeitswelt durchdringen als Assistenten in der KI, die vielleicht noch kein komplexes Planen und Gestalten übernehmen, aber viele Standardaufgaben. Im Moment sehen wir eher, wie groß die Nachfrage nach Menschen ist, die damit umgehen können. Viel größer als das, was wir an negativen Effekten auf dem Arbeitsmarkt sehen. Ich sehe die Handlungsfähigkeit im Umgang mit der KI als eine zentrale Herausforderung. Einerseits eben Verständnis der Systeme zu haben, andererseits aber in unserer hektischen, der Zeitdruck-Arbeitswelt jeweils auch souverän mit solchen Systemen umgehen zu können. Und ich sehe massive Probleme bei dem Aufbau der Infrastrukturen, die unsere Gesellschaft für die Verbreitung von KI-Technologien benötigen wird. KI-Infrastrukturen sowohl im Sinne eben der Daten, der Entwicklung von solchen Dateninfrastrukturen, aber auch tatsächlich, na gut, Strom ist nicht fest, aber Stromleitung, Stromgenerierung, Datenzentren sind fest, ganz fest im Sinne der Hardware. Ich danke Ihnen.
Also keine Angst, dass wir arbeitslos werden, aber wir werden uns wohl immer wieder neu qualifizieren müssen und immer wieder neue Aufgabenfelder angehen. So jedenfalls sieht Martin Chetwinski die Zukunft. In der würden somit Mensch und Maschine als gegenseitige Assistenten zusammenarbeiten und nicht die KI uns komplett überflüssig machen. Den Vortrag haben wir am 9. September 2024 der 37. Berliner Sommeruni entnommen, die diesmal gemeinsam von der Berliner Akademie für weiterbildende Studien und der Humboldt-Universität veranstaltet worden ist. Das übergeordnete Motto hieß »Künstliche Intelligenz und wie sich unsere Gesellschaft verändert«.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.